Ja, recht schönen guten Morgen. Wir wollen, wie wir schon gehört haben, heute über das Gleichnis vom barmherzigen Samariter sprechen. Aber vielleicht einmal von einer anderen Seite her das Gleichnis betrachten, so wie wir es vielleicht noch gar nicht so gehört oder gelesen haben, unter dem Aspekt. Ich lese uns die Verse 30 bis 35 nochmal vor. Da sprach Jesus: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab, und er fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es begab sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging ja auch er auf der anderen Seite vorüber. Und ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war. Er sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe. Und als er ihn sah, hatte er tiefes Erbarmen mit ihm. Und er ging zu ihm hin, verband ihn seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in die Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er den Wirt 2 Denare und sprach zu ihm: Pflege ihn, und wenn du mehr aufwenden wirst, so will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Es ist interessant, dass in der Bibel oft die Geschichte, auch hier im Gleichnis, die Geschichte eines einzelnen Menschen geschildert wird. Es ist schön, dass Gott uns nicht in der Masse abhandelt. Es gibt ja mehr als 7 Milliarden Menschen auf unserer Erde. Und Gott kümmert sich um jeden Einzelnen, um dich und mich. Ist das nicht allein schon ganz großartig? Auch in dieser Geschichte, diesem Gleichnis, geht es um einen Menschen. Ein Mensch ging hinab von Jerusalem nach Jericho. Ein Mensch ging seinen Lebensweg über diese Erde. Und im Grunde ist das auch dein Weg und mein Weg. Man lebt sein Leben auf dieser Erde, Gott hat es uns geschenkt. Und es heißt hier, und dieser Mensch fiel unter die Räuber. Sie zogen ihn aus und schlugen ihn, ließen ihn halbtot liegen und gingen weiter mit ihrer Beute. Wir reden ja, und das ist auch wichtig, viel von unserer Sünde im christlichen Bereich. Das ist auch ein Problem. Aber im Gleichnis vom verlorenen Sohn, da sagt er: Herr, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Wir werden schuldig und brauchen sein Erbarmen und seine Vergebung. Aber es ist auch so, dass auch andere an uns schuldig werden. Auch das beeinträchtigt unser Leben. Wir verletzen einander, manchmal bewusst, absichtlich, tun wir uns weh. Manchmal wollen wir das gar nicht. Viele kennen den Ausspruch: Das habe ich doch gar nicht gewollt, habe ich doch gar nicht so gemeint. Und doch betrifft es den anderen. Wir sind als Menschen miteinander über diese Erde unterwegs. Wir wollen es nicht einander verletzen, oft, manchmal wollen wir es auch und manchmal merken wir es gar nicht. Das ist mit das Schlimmste. Dass wir es gar nicht merken, wie wir einander verletzen. Ich denke dabei an den König David im Alten Testament, der einmal sagte: Ich will lieber Gott in die Hände fallen, als in die Hände von Menschen. Und Wolfgang Dück hat gesagt: Wenn du dich vor Menschen beugen musst, dann bekommst du in der Regel noch einen Fußtritt dazu. Menschen ausgeliefert sein ist nicht so einfach. Sie zogen ihn aus und sie schlugen ihn. Sie haben ihn ausgezogen, das heißt doch, sie haben ihn beschämt, bloßgestellt. Haben ihn runtergemacht. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir sind Meister darin, einander runterzumachen. Fängt in der Kindheit an, in der Ehe später, am Arbeitsplatz. Und ich habe es mal, wir hatten eine Zeit lang Wellensittiche zu Hause. Und das sind interessante Vögel. Und ihr Liebstes ist es, wenn sie ganz oben sind und auf alle anderen runterschauen können. Und manchmal habe ich den Eindruck, es ist schon so, wir wollen selber ganz oben sein. Und wenn wir den anderen runtermachen, dann gelingt uns das viel besser. Bei einem Hausbesuch hat mir mal ein junges Ehepaar gesagt, weißt du, wir wissen gar nicht, was wir den ganzen Tag reden sollten, wenn wir nicht andere schlecht machen dürfen. Dann fällt uns nichts mehr ein. Ich denke an eine Freizeit. Und vor kurzem haben erst ein paar Leute sich nochmal daran erinnert, auch an jene Begebenheit. Das heißt, ein Ehepaar mit ihren beiden Söhnen am Tisch und sie waren halt nicht so, wie sie hätten sein sollen, die beiden Jungs. Und die Mutter hat die beiden dermaßen klein und runter gemacht vor allen Leuten, dass alle es mitbekommen haben. Schlimm war das. Oder ich denke an die Begegnung vor Jahren mit dem Ehepaar. Die Frau hat gesprochen und der Mann war sehr, sehr schweigsam. Und wenn er den Mund aufgemacht hat, dann hat sie ihn meistens sofort korrigiert. Deswegen hat er nichts mehr gesagt. Aber wenn man dann alleine mit ihm zusammen war, dann war es ein äußerst angenehmer Gesprächspartner, wo wir einander runtermachen. Sie zogen ihn aus, nahmen ihm seine Ehre, seinen Schutz. Und sie verpassten ihn Schläge. Wo bin ich verletzt worden von Menschen? Das kann körperlich sein. Das kann mit Worten sein. Das kann auf die verschiedenste Weise sein. Ein Mensch ging über diese Erde von Jerusalem nach Jericho und er fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und verletzten ihn. Und wie geht's dir dabei? Wir haben das Lied gesungen, du siehst die Wunden, du heilst den Schmerz. Gott sieht auch das. Er sieht nicht nur das, was wir falsch machen, er sieht auch die Wunden und Verletzungen, die uns beigebracht wurden. Schon Jahre her, da hat mir eine Frau eine Begebenheit erzählt, wo man sie verletzt hat, wo sie jemand verletzt hat. Ich habe sie dann am Ende des Gesprächs gefragt, wann war das denn? Dann antwortet sie mir, vor 30 Jahren etwa. Da geht das Leben vorüber und man wird nicht fertig damit, mit seinen Verletzungen. Auch als Christen in unseren Gemeinden passiert das, wo einer den anderen runtermacht, wo einer den anderen verletzt und wo mancher gar nicht mehr fertig wird damit. Ich glaube, jeder hat das und kennt das. Und wenn wir da nichts tun, dann ist die Gefahr, dass wir bitter werden. Ich selber muss aus meinem Leben sagen, Es war bei uns daheim oft so, wenn ein gewisses Thema angesprochen wurde, dann wurde ich immer so leicht aggressiv. Und einige Zeit später habe ich gemerkt, meine Frau hat mir immer gesagt, da ist doch was nicht normal bei dir, dass ich da verletzt worden war. Und erst als das geklärt, bereinigt war, konnte ich wieder sachlich sein an der Stelle. Dort, wo wir verletzt sind und wo wir nicht mit fertig werden, so wie die Frau nach 30 Jahren immer noch daran rummachte, dort sind wir in der Gefahr, bitter zu werden. Dann hat man die negative, die schwarze Brille auf und sieht alles nur negativ. Und gerade, ich zeige mich ja zur älteren Generation, bin sie auch, je länger unser Leben dauert, umso mehr erleben wir auch an Verletzungen. Und die Gefahr, dass wir dann bitter werden, ist ganz, ganz groß. Kennen wir das? Meine Tochter hat mir mal gesagt, weißt du, so wie du heute redest, so hast du früher nicht geredet, so negativ. Auch das war meine Korrektur. Bitterkeit. Hebräerbrief heißt, wir sollen es nicht zulassen, dass sich eine bittere Wurzel fortsetzt in unserem Leben. Bilder. Bitterkeit stört uns im Glauben. Von diesem Mann heißt es, sie zogen ihn aus, schlugen ihn und ließen ihn halbtot liegen. Er war auf der Strecke geblieben, liegen geblieben. Es kann sein, dass man im Glauben nicht mehr so durchstarten kann. Mit dieser positiven Einstellung, die ja Gott selber hat. Ist uns das schon aufgefallen? Dass Gott ein positiver Gott ist. Wir sind oft Nörgler und so weiter. Ich denke da an 1. Könige 19, an Elia, der sagt, ich habe einmal geeifert für den Herrn. Aber jetzt, und dann zählt er auf. Dann sagt der Gott ein paar Mal hintereinander alles, was die anderen falsch gemacht haben in Israel. Haben deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert erwürgt und ich bin allein übrig geblieben, wenn ich nicht wäre. Nicht wahr? Typisches Beispiel davon. Manchmal kann uns das auch im Glauben blockieren. Und ich denke oft an das Wort aus Johannes 15, Vers 11, wo Jesus sagt, das habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Haben wir die Freude verloren? Haben wir den Schwung und den Eifer verloren? Auch im Leben blockiert uns das. Lähmt uns das. Er blieb halbtot liegen. Jawohl, er war noch am Leben, aber halbtot. Wo bin ich auf der Strecke geblieben? Wo bin ich liegen geblieben und kann nicht mehr so, wie es mal war? Geht es mir vielleicht wie Elia? Habe ich die Freude verloren, eingetauscht durch Bitterkeit? Und dann kommt in diesem Gleichnis der entscheidende Punkt. Ein Priester und ein Levit sehen das, dass da einer halbtot verletzt am Boden liegt. Und sie gehen beide vorüber. Es ist schon leider so, dass auch wir oft aneinander vorübergehen. Und gar nicht merken, was hinter der Fassade des anderen los ist. Dass jeder ja mit sich zu tun hat, auch in unseren Gemeinden. Und dass wir gar nicht sehen, wo der andere nicht mehr kann, am Ende ist. Wir leben in einer Welt, in der vieles möglich gemacht worden ist. Wissenschaft, Technik, Medizin. Es ist vieles machbar geworden. Und gerade die Corona-Krise zeigt uns unsere Grenzen auf. Aber die tiefsten Verletzungen im Leben eines Menschen, da gehen wir vorüber. Durch die Psychologie ist vieles möglich, machbar. Ich finde gut, dass es das gibt, wertvoll. Aber es gibt noch eine Tiefe, da erreicht uns das alles gar nicht. Sie gingen vorüber, mussten passen. Hatten wahrscheinlich gute Vorschläge für diesen Mann, was er machen muss. Aber er konnte nicht mehr. Er war am Ende. Wir sagen ja auch manchmal, das ist so ein Wunderpunkt bei mir. Bin schon überzeugt, dass jeder Mensch so seinen wunden Punkt hat in seinem Leben. Oder die wunden Punkte. Und dann kam jener Samariter. Das Gebiet der Samariter war ja das Gebiet der 10 Stämme. Da waren Menschen, Johannes 4 sagt uns das auch, die wussten noch was von dem Glauben an den Gott Israels. War ihnen nicht ganz fremd, aber vermischt mit Heidentum. So ein Halbheide. Von dem hatte man ja nichts erwartet, schon gar keine Hilfe. Und gerade der Samariter ist es, der hier stehen bleibt. Der hier die Dinge durchschaut. Und der hier Hilfe leistet. Also der, von dem man es nicht erwartet hatte. Ich habe mir gedacht, wer erwartet es denn von Jesus? Das Entscheidende im Leben. Wir haben Methoden, wir haben Medizin und Psychologie und alles Mögliche. Aber erwarten wir von ihm wirklich das Entscheidende? Der wunde Punkt im Leben eines Menschen, vielleicht ist es auch der wunde Punkt, die gestörte Beziehung zu meinem Gott oder zu Mitmenschen. Der barmherzige Samariter in dieser Welt ist niemand anders als Jesus Christus. Er ist der, von dem man es nicht erwartet. Nathanael sagt, was soll von Nazareth Gutes kommen? Was soll das? Und die Frau am Jakobsbrunnen, die sagt, Herr, du willst mir Wasser des Lebens geben, du hast doch gar nichts zum Schöpfen, du hast doch nichts. Was ist das schon? Ein unsichtbarer Herr, Jesus Christus. Aber er bringt die entscheidende Hilfe. Von ihm heißt es, er hatte Erbarmen mit ihm. Genau übersetzt heißt das, es hat sich in seinem Inneren was geregt. Er hat Mitleid gehabt mit diesem Mann. Und das ist doch das Schöne. Dass Jesus uns sieht, uns durchschaut. Ihm kann ich nichts vormachen. Ihm brauche ich auch nichts mehr vormachen. Auch keine fromme Fassade darstellen nach außen. Er durchschaut mich sowieso. Er kennt die wunden Punkte meines Lebens. Und dann würden wir sagen wahrscheinlich, na gut, der verletzte Mann soll doch mal hinkommen zu ihm oder vielleicht trifft man sich in der Mitte. Nein. Es heißt von dem barmherzigen Samariter, er ging hin zu ihm. Er holt ihn dort ab, wo er steht, wo er liegt, wo er am Boden liegt. Manchmal sind wir ja so dran, dass wir gar nicht mehr können. und die schönen, frommen, guten Appelle, gut gemeinten Appelle, jetzt tu doch mal, mach doch mal und so weiter, erreichen uns nicht mehr. Weil es zu schlimm ist. Und Jesus hat von diesem verletzten Mann gar nichts erwartet. Nicht einen Schritt. Nicht, dass er einen Finger rühren musste, sondern Jesus, der barmherzige Samariter, ging hin zu ihm. Er holt mich dort ab, wo ich bin. Vielleicht verletzt. Vielleicht durcheinander. Vielleicht mutlos. Egal, wie es in mir aussieht. Er weiß es. Und das darf ich mir gefallen lassen. Ich darf ihn dran lassen, an den wunden Punkt meines Lebens. Manchmal fällt uns das schwer. Als meine Töchter noch kleiner waren, gab es das halt auch manchmal, dass sie sich einen Splitter, Holzsplitter in den Finger oder in die Hand gerissen hatten. Und dann hätte ich immer gerne Doktor gespielt, eine Nadel genommen, habe gesagt, kein Problem, ich mache dir das raus. Da kann ich mich erinnern, das haben sie nicht zugelassen. Nein, Papa, das tut weh, das machst du bitte nicht. Und so ist es doch auch in unserem Leben. Es tut manchmal weh, zu sagen, so bin ich bin auf der Strecke geblieben. Ich bin halb tot, ich kann nicht mehr. Es fällt uns oft schwer, jemanden da dran zu lassen. Aber Jesus ist der, der voll Liebe und Erbarmen die Dinge in meinem Leben heil machen möchte. Und er kann das. Er kann das wie kein anderer. Ist uns das schon aufgefallen? Dort, wo ich bedingungslos geliebt werde, da kann ich ganz echt und ehrlich sein. Dort, wo man aber Erwartungen an mich hat, du musst und du solltest und so weiter, da muss ich, wie es in unserer Welt üblich ist, mich immer präsentieren. Und da gibt es immer so eine, in christlichen Kreisen, manchmal eine fromme Schau. Eigentlich soll es so sein, dass wir bei Jesus echt und ehrlich sein können, dürfen. Wir können ihm nichts vormachen und wir brauchen auch ihm auch nichts vormachen. Und Jesus hat einmal gesagt, die Gesunden, die brauchen den Arzt nicht, aber die Kranken. Ich darf es zugeben, so krank, so kaputt bin ich. Seine Liebe und seine Gnade machen mich heil. Es heißt, er goss Öl und Wein in seine Wunden. Öl, ein Symbol für den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und Wein spricht für das Blut Jesu. Wir feiern heute Abend. Am Kreuz hat sich der lebendige Gott für mich zu Tode geliebt. Und in dieser Liebe kann er mich und die wunden Punkte meines Lebens heil machen. Ich kann mich erinnern an eine junge Frau, sie war in Stuttgart, kam eines Tages auf mich zu und sagte, hat sich beklagt. Bei euch in der Gemeinde zählt ja nur, wenn man was tut und wenn man mitarbeitet. Aber wie es mir geht, interessiert ja scheinbar keiner. Mama, ist es so. Dass wir die anderen nur gebrauchen können, wenn sie mitmachen. Ist ja auch schön. Brauchen wir ja auch. Aber wir wollen eine Gemeinde sein, die Gemeinde Jesu, wo Menschen auch heil werden. Wo Menschen wieder froh werden, diese verlorene Freude und Dynamik wieder. wiederfinden. Bei Jesus unter seinem Kreuz ist das Zeichen der Liebe Gottes, der großen Liebe. Und das Zeichen seiner Liebe gilt auch während der Corona-Krise für Zeit und Ewigkeit. Und da darf ich echt und ehrlich werden. Darf ihm die wunden Punkte meines Lebens geben. Wir haben es gesungen, du siehst die Wunden, du heilst den Schmerz. Gott tut es in meinem Leben. Ich brauche mich nicht mehr damit rumschleppen, darf wieder froh werden. Manchmal kann es sein, dass ich auch mit dem Menschen drüber spreche. Hier heißt es ja auch, gib dem Wirt in der Herberge Geld, pflege ihn. Das nennt man Seelsorge. Aber Seelsorge ist nicht etwas, wo einer dem anderen sagt, wo es lang geht in erster Linie. Nein. Paulus sagt einmal, wir sind nicht Herren über euren Glauben. Einer ist euer Herr, nicht wir. Wir sind Gehilfen zur Freude. Ich liebe dieses Wort. Wir sind Menschen, die dir wieder zur Freude helfen, dass du wieder auffliegen kannst wie Adler mit Flügeln, wie es in Jesaja 40, 31 heißt. Dass du wieder heil wirst. Du siehst die Wunden, du heilst den Schmerz. Wir wollen still werden und miteinander beten. Und in ein paar Augenblicken der Stille darf jeder Jesus selbst dranlassen an die wunden Stellen seines Lebens. Herr Jesus, du bist der Größte und Beste. Du bist der barmherzige Samariter. Du bist der, der uns liebt, so wie uns kein anderer liebt und wie wir uns selber auch gar nicht lieben können. Und wir legen dir die Dinge unseres Lebens, die uns blockieren, die uns zu schaffen machen, mit denen wir nicht fertig werden, dir vor die Füße. Du siehst die Wunden, du heilst den Schmerz. Du kannst uns aufhelfen, zurechtbringen, Mut und Freude vermitteln, mit der wir weitergehen können, unseren Weg. Segne und hilf du einen jeden Einzelnen, dort, wo er es nötig hat. Amen. Wir singen nun, bevor wir das Abendmahl feiern, miteinander das Lied, du bist ein wunderbarer Hirt. Er ist der gute Hirte, der jeden von uns nachgeht, dort, wo wir uns verirrt haben, wo wir auf der Strecke geblieben sind und halbtot liegen geblieben sind. Dort sucht er uns nach.